lese den Predigttext aus 1. Korinther 4, Vers 6 bis 21. Dies aber, Brüder und Schwestern, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet, um euretwillen, dass ihr an uns lernt, was das heißt. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht, auf dass sich bei euch keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden? Ihr seid schon reich geworden? Ohne uns seid ihr zur Herrschaft gelangt? Ja, dass ihr doch herrschen würdet, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich meine, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so dulden wir's. Verlästert man uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus diesem Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und getreues Kind ist in dem Herrn, dass er euch erinnere an meine Wege in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Es haben sich nun einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich aber werde, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist?
Vielen Dank, Debbie. Hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das war 2015 in Karlsruhe. Da war ich mit meinem Bruder zusammen im Fußballstadion. Das war das erste und das einzige Mal in meinem Leben. Also, aus Gründen im Moment. Aber das ist wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in einem Fußballstadion? Okay, ja. Gibt auch für einige hier die Möglichkeit, das zum ersten Mal zu erleben. Sehe ich. Aber das Beeindruckende ist eigentlich gar nicht mal das Spiel an sich oder die Fußballspiele, das Beeindruckendste sind die Fans von den Mannschaften. Die tragen einen riesigen Teil zu der Atmosphäre bei, die es da hat in dem Stadion. Kann man ja im Moment auch ganz gut sehen, da fehlt irgendwas. Und die Fans, die sind leidenschaftlich bei der Sache. Die feuern ihre Mannschaften an mit Sprechgesängen. Teilweise gibt es da ganz ausgefeilte Choreografie mit Flaggen und Pappschild und was weiß ich. Sie sind voller Einsatz für ihre Mannschaft. Das Problem ist, die andere Mannschaft hat halt meistens auch ihre Fans dabei. Und so kann es dann passieren, dass nach einem besonders emotionalen Spiel, sagen wir mal Karlsruhe SC gegen VfB, sich die emotionale Anspannung in Form von handgreiflichen Auseinandersetzungen bis Straßenschlachten entlädt. Im Korinth des ersten Jahrhunderts gab es keine Fußballclubs, von denen man Fans sein konnte. Aber es gab dafür was anderes. Philosophen. Und es lief eigentlich ganz ähnlich. Man hat sich einen Philosophen ausgesucht und von dem war man dann Fan. Den hat man begleitet zu seinen Diskussionen mit anderen Philosophen und hat dann eben jedes Argument von diesem Philosophen euphorisch bejubelt, hat seine Gegner niedergebuht, wenn die mal am Wort waren. Und ja, das Problem war hier auch, die anderen Philosophen hatten auch ihre Fans dabei. Und wenn man dann mit Argumenten nicht weiterkam, dann wurde die Sache eben auch mit den Fäusten geklärt zwischen den Anhängern der verschiedenen Seiten. Ihr seht es gar nicht so viel anders als bei uns heute. Im Unterschied zu den Fußballfans unserer Zeit ging es dabei aber noch um viel, viel mehr. Weil es ging auch um Status, es ging um Prestige. Wenn mein Philosoph hoch angesehen war, und galt es auch für seine Anhänger, für seine Fans. Dann hatten die dadurch auch einen höheren Status, ein höheres Ansehen. Das war die Möglichkeit, auf Prestige, die es gab im alten Korinth. Das war die Welt, aus der die Korinther kamen. Das war die Welt, die sie kannten. Und als sie sich dann durch die Predigten von Paulus für ein neues Leben mit Jesus entschieden hatten und als es so in Korinth eine Gruppe von Christen gebildet hatte, die Gemeinde dort war, da haben sie einfach das gemacht, was sie sowieso schon kannten. Sie haben sich einfach einen von ihren christlichen Lehrern ausgewählt und haben gesagt, so, wir sind jetzt dem seine Anhänger. Da haben manche gesagt, wir sind die Anhänger von Paulus. Und andere haben gesagt, wir sind die Anhänger von Apollos. Das war der, die Gemeinde nach der Gründung durch Paulus übernommen hatte. Manche haben gesagt, wir gehören zu Petrus. Ein paar haben gesagt, oh, wir gehören zu Jesus. Und da ging es nicht um theologische Sachen, da ging es einfach nur darum, zu einer Partei zu gehören, von seinem Ansehen zu profitieren, von seinem Status zu profitieren. Und so entstanden Streit und Spaltung in der Gemeinde. Und es war viele Monate nach der Abreise von Paulus, Paulus ist abgereist, um Gemeinden in anderen Städten zu gründen. Aber Paulus hat auf seinen Reisen eben Leute getroffen, die aus der Gemeinde in Korinth kamen, die Gemeinde kannten, und die haben ihm erzählt, was da vor sich geht. Und um diese Situation wieder zu korrigieren, das war einer der Gründe, warum Paulus den Korintherbrief geschrieben hat. Er will den Korinthern zeigen, was bei ihnen falsch läuft und wie sich Gott eigentlich die Gemeinschaft und das Miteinander von Christen vorstellt. Darüber schreibt Paulus im ersten Teil des Korintherbriefs. Das sind die ersten vier Kapitel und der heutige Abschnitt bildet den Abschluss dieses Teils. In den vergangenen Wochen haben wir also schon viel aus diesem Bereich gehört. Und dieser Abschnitt, über den ich heute sprechen will, der hat nur ein Thema für Paulus. Durch welche Art von Nachfolge, durch welche Art von Dienst in der Gemeinde wird Jesus in den Mittelpunkt gestellt? Und das zeigt Paulus hier in drei Abschnitten. Es ist ein Dienst, der darauf gegründet ist, wo das Fundament ist, dass Gott im Zentrum steht. Es ist ein Dienst, der nicht an Menschen orientiert ist, sondern an Gottes Maßstäben. Und es ist ein Dienst, der im Evangelium, in Gottes Kraft und in Christus geschieht. Ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber sogar ich weiß, dass das Wichtigste bei einem Haus das Fundament ist. Und damit beginnt auch Paulus. In den Versen 6 und 7. Dies aber, Brüder und Schwestern, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet um euretwillen, dass ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, auf dass sich bei euch keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Paulus will den Korinthern was klar machen. Und dafür hat er bisher, in den Abschnitten vorher, sich selbst und Apollos als Beispiele genutzt. Aber eigentlich geht es Paulus um was ganz anderes. Es geht ihm nicht um sich und Apollos. Es geht um die Korinther. Paulus will ihnen zeigen, ihr beschäftigt euch mit den falschen Dingen. Die Korinther drehen sich um menschliche Dinge. Ständig vergleichen sie sich miteinander. Sie streiten, sie sind überheblich. Und dabei verlieren sie völlig aus dem Blick, dass nichts, was sie haben, ihr eigener Verdienst ist. Vers 7. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Alles, was die Korinther haben, ist Gottes Geschenk. Vers 6. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Es geht darum, was Gottes Gedanken sind. Es geht nicht darum, was die Gedanken von anderen Menschen oder von mir sind. Es geht darum, was er uns in seinem Wort in der Bibel mitgeteilt hat. Im Mittelpunkt der Gemeinde in Korinth stehen Menschen, nicht Gott. Und das ist ihr Kernproblem. Dazu eine kleine Geschichte. Stellen wir uns mal vor, ich fahre nach Karlsruhe. Das ist der Ort, wo ich arbeite. Und fahre mit dem Auto, ich fahre also los. Und die Straßen sind frei. Und alles super. die Sonne geht gerade auf, ich fahre auf einer Landstraße und dann fällt mein Blick aus dem Seitenfenster. Die ganze Landschaft ist in ein goldgelbes Licht vom Sonnenaufgang getaucht. Genau die schönste Zeit überhaupt. Die Landschaft ist malerisch, die Natur, die Weite, wunderschön. Ich kann mich gar nicht mehr davon losreißen. Und ich schaue auf die Landschaft, aber ich schaue nicht mehr auf die Straße. Nur noch auf die Landschaft. Ja, wo werde ich dann landen? In Karlsruhe? Nee, werde ich nicht. Ich werde im Straßengraben landen wahrscheinlich. Das ist die Grundregel in der Fahrschule. Haben die meisten von euch wahrscheinlich auch gelernt. Wo du hinschaust, dahin fährst du auch. Wenn ich nicht auf mein Ziel schaue, dann werde ich auch nicht dort ankommen. Wenn ich immer nur auf Menschen schaue, dann wird sich mein ganzes Leben unwillkürlich in eine Richtung bewegen, wo Menschen im Zentrum stehen, nicht wo Gott im Zentrum steht. Dann wird es immer wichtiger, was denken denn Menschen von mir? Aber das Gleiche gilt dann auch umgekehrt. Je mehr ich meinen Blick auf Gott richte, umso wichtiger wird es mir auch, was denkt denn Gott darüber? Und es geht dann nicht mehr darum, was denken Menschen darüber, es geht darum, was denkt Gott darüber. Wohin ich schaue, dahin werde ich mich auch bewegen. Und das betrifft jeden von uns. Ich, du, wir brauchen ein Ziel für unser Leben. Und vielleicht lebst du ein Leben, wo du sagst, schön, wenn es anderen hilft, aber ich komme eigentlich ganz gut ohne Gott zurecht. Aber dann kann ich dir garantieren, auch dann wird es irgendwas geben, worauf dein Leben ausgerichtet ist. Ist es vielleicht Erfolg im Beruf? Ist es vielleicht, so lange wie möglich gesund zu bleiben? Ist es vielleicht finanzielle Sicherheit? Ist es vielleicht ein Hobby? Was ist das bei dir? Wie ist deine Ausrichtung? Wohin steuert dein Leben? Aber der Korintherbrief ist eben auch an eine Gemeinde geschrieben, an die Mitarbeiter der Gemeinde, Leute mit Verantwortung. Und auch wenn du dich als Teil der Gemeinde hier siehst, wenn du mitarbeitest, dann ist es eine Frage, die du dir immer wieder neu stellen musst. Wohin schaue ich gerade? Und es ist deswegen so wichtig, weil wie beim Autofahren, ich bemerke das im ersten Moment gar nicht. Das geschieht vielleicht ganz langsam, dass sich die Richtung langsam immer weiter verschiebt. Und wenn ich es dann merke, dann ist es vielleicht schon zu spät. Dann bin ich schon vom Weg abgekommen. Also, warum tust du, was du tust? Geht es dabei um Gott oder geht es um menschliche Gründe? Wenn du Kinderstunde machst, warum machst du Kinderstunde? Dass die Eltern halt auch mal ihre 90 Minuten Ruhe haben. Die müssen ja auch irgendwie beschäftigt werden, die Kinder. Wenn du im Musikteam bist, warum bist du im Musikteam? Sieht halt besser aus, wenn dir 5 Leute vorne auf der Bühne sind, anstatt 2 oder einer. Wenn du hier im Putzteam bist, warum tust du das? Ja, irgendjemand muss es halt machen. Das sind alles wichtige Dienste. Aber der Hauptgrund, warum ich, warum wir, warum du sie machst, es darf nicht einfach nur sein, dass die Maschine am Laufen gehalten wird, dass halt alles so läuft wie immer, dass das Programm weitergeht. Oder weil es halt irgendjemand machen muss. Weil letztendlich sind es menschenzentrierte Gründe. Und dann wird es frustrierend und dann wird es anstrengend. Dann kommen diese ganzen menschlichen Unzufriedenheit, dann kommen die Streits, dann kommt der lieblose Umgang miteinander. Was wir für jeden Dienst brauchen, ist, dass Gott im Zentrum steht. Ich tue meinen Dienst aus Liebe zu ihm, aus Liebe zu seiner Gemeinde. An dem Ort, wo ich weiß, da hat er mich hingestellt. Dort will Gott mich haben. Und dann wird auch nicht immer alles einfach sein. Das heißt nicht, dass es dann keine Probleme geben wird. Aber ich weiß, ich tue das nicht für Anerkennung von Menschen. Ich tue das nicht dafür, dass wir als Gemeinde groß rauskommen, dass hier am Sonntag eine tolle Show auf die Beine gestellt wird. Ich tue es für Gott. Wie geht es dir? Worauf bist du ausgerichtet? Ich kann Dinge für Menschen tun oder ich kann sie für Gott tun. Und dieses Fundament ist entscheidend dafür, wie mein Dienst dann aussehen wird. Und das beschreibt Paulus im nächsten Abschnitt. Verse 8 bis 13. Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ohne uns seid ihr zur Herrschaft gelangt. Ja, dass ihr doch herrschen würdet, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich meine, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so dulden wir es. Verlästert man uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Auf der einen Seite haben wir die Korinther und denen ging es richtig gut. Es gab auch viele Arme und Mittellose in der Gemeinde in Korinth, das wissen wir aus den späteren Abschnitten. Dadurch sind viele der Probleme, die Korinther hatten, überhaupt erst entstanden. Aber wir wissen eben auch, aus der Apostelgeschichte zum Beispiel oder aus anderen Stellen im Korintherbrief, dass da auch richtig reiche und einflussreiche Leute in der Gemeinde waren. Da war der Vorsteher von der Synagoge dabei. Da war ein einflussreicher Finanzbeamter, vielleicht sogar einer der höchsten von ganz Korinth. Da waren Leute dabei, die konnten sich's leisten, mitten am Tag in rauen Mengen Essen und Alkohol in sich reinzukippen, wo andere Leute arbeiten mussten. Die konnten für ihre Probleme vor Gericht ziehen. Für die damalige Zeit haben sie damit zur absoluten Elite gehört, zur absoluten Oberschicht von Korinth. High Society, würde man heute sagen. Und diese reiche Gruppe, die hat anscheinend auch großen Einfluss auf die Verhältnisse in der Gemeinde. Und das ist auch die Gruppe, an die dieser Abschnitt hier gerichtet ist. Die haben auch dafür gesorgt, dass die Gemeinde in Korinth ein hohes Ansehen hatte. Die hatten auch keine finanziellen Sorgen. Die mussten sich keine Sorgen machen. War alles gut für die Korinther. War alles super. Und dementsprechend selbstbewusst waren sie dann auch. Auf der anderen Seite haben wir Paulus und die anderen Leute, die von Jesus ausgesandt wurden, um seine Gemeinde zu bauen, die Apostel. Die wurden verfolgt, die wurden mit dem Tod bedroht, die wurden teilweise hingerichtet. Schlussendlich wurden alle Apostel Jesu hingerichtet, bis auf einen, auf Johannes. Das waren die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Die waren ganz unten, die waren ganz unten am Ende der menschlichen Karriereleiter. Aber sie haben auch nichts dagegen getan. Anscheinend haben sie sich einfach damit abgefunden. Und das alles für Jesus, für einen Schwerverbrecher, der per Todesstrafe auf die damals schlimmstmöglichste, erniedrigendste Art, peinlichste Art überhaupt hingerichtet worden war. Warum? Es war völlig unverständlich für die damalige Zeit, für die damalige Gesellschaft. Warum haben sie sich das angetan? Ja, warum? Ich möchte dafür ein Bild des britischen Autors C.S. Lewis benutzen. Stell dir vor, du stehst in einem Geräteschuppen und es ist stockdunkel. Es ist alles komplett dunkel. Aber durch eins der Holzbretter an der Wand, da ist ein Loch drin, da fällt ein Sonnenstrahl in diesen dunklen Raum. Und in diesem dunklen Raum ist dieser Lichtstrahl das Faszinierendste, was du dir vorstellen kannst. Alles andere ist dunkel. Der Lichtstrahl ist hell, der ist warm. Du siehst in seinem Licht die kleinen Staubpartikel, die da rumwirbeln und glänzen und funkeln. Es gibt in diesem ganzen Raum nichts Beeindruckenderes als diesen Lichtstrahl. Aber jetzt stell dir vor, du trittst an dieses Loch. Du schaust durch dieses Loch hindurch, sodass das Sonnenlicht auf dein Auge fällt. Und auf einmal siehst du die Welt draußen und das sind grüne Bäume, die Blätter wiegen sich im Wind, du hast einen strahlend blauen Himmel, du hast die Sonne. Da draußen, außerhalb dieses Schuppens ist eine Welt mit so viel mehr Farben und Licht, als du dir überhaupt vorstellen kannst, solange du nur im Schuppen bist. So viel mehr, als dass dieser Strahl dir jemals bieten kann. Den Strahl anzuschauen ist was komplett anderes, als am Strahl entlang zu schauen. Und unsere Welt, die ist wie das Innere dieses Geräteschuppens. Solange du dich nur darauf konzentrierst, was drin ist, ist es völliger Quatsch, sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren, als auf diesen Lichtstrahl. Es macht keinen Sinn. Es gibt nichts Besseres. Aber wenn du weißt, dass es mehr gibt als diesen Schuppen, mehr als diese Welt, dann ist der Lichtstrahl für dich nur noch eine Nebensache. Denn es gibt noch was viel Größeres und viel Besseres. Ganz ehrlich, wenn man es nach außen betrachtet, von rein menschlichen Maßstäben, wenn du sagst, ich kann mit dem ganzen christlichen Zeug eigentlich nicht wirklich was anfangen, das hat für mein Leben keine Bedeutung, ich kann auch gut ohne Gott leben, dann wird das keinen Sinn für dich machen. Und was soll ich dir sagen? Du hast recht. Es macht nach dem, was in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur und in unserer Welt wichtig ist, keinen Sinn. Sein ganzes Leben darauf auszurichten, was Gott wichtig ist, das ist nicht cool. Es verhilft dir nicht zu mehr Erfolg im Beruf, es schenkt dir keine finanzielle Sicherheit, kein längeres Leben, keine bessere Gesundheit. Und um bei vielen Leuten beliebt zu werden, gibt es auch bessere Möglichkeiten. Aber trotzdem machen Leute genau das seit Jahrtausenden. Sie schauen auf was ganz anderes als all diese Dinge. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie das Sinn machen kann. Wenn es mehr gibt als diesen Schuppen, mehr als diese sichtbare Welt. Und jetzt stell dir das mal für eine Sekunde vor. Was wäre, wenn es wirklich so wäre? Würdest du dein Leben dann immer noch genauso leben? Und wenn du glaubst oder dich als Teil dieser Gemeinde siehst, auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehen wir als Gemeinde? Sind wir eher Apostel oder sind wir eher Korinther? Vers 8. Die Korinther, die hatten ein Problem. Ihr seid schon satt geworden. Das ist eine rhetorische Frage. Im Original steht da keine Frage. Die Antwort ist eigentlich klar. Ja, die Korinther sind satt. Die waren glücklich und zufrieden. Haus war abbezahlt. Die Leute in der Nachbarschaft hatten auch kein Problem mit einem. War doch toll, ja. Schöne, kuschelige, familiäre Atmosphäre in der Gemeinde, ohne groß durch Leute von außen gestört zu werden. Passt doch. Was kann man sich denn mehr wünschen? Warum sollte man daran was ändern? Wie geht's uns? Sind wir eine satte Gemeinde? Das müssen wir uns als Gemeinde immer wieder neu fragen. Aber auch eben du dich selbst als Teil dieser Gemeinde. Und um das zu erkennen, gibt es im Moment gerade eine Frage, an der man das sehr gut festmachen kann. Wenn die ganzen Vorschriften und Regeln, die wir gerade haben, wenn die aufgehoben sind, wenn alles wieder möglich ist, alle Veranstaltungen wieder machbar sind, wenn alles wieder wie immer ist, worauf freust du dich dann am meisten? Auf neue Möglichkeiten, um Leuten von Jesus zu erzählen, um gemeinsam mit anderen deinen Glauben leben zu können. Gebetsabend, zusammen beten, im Glauben gemeinsam wachsen zu können. Oder dass man endlich wieder in gemeinsamer Runde schön, ungestört, gemütlich beisammensitzen kann. Vielleicht ein bisschen was essen, Mittagessen, alles schön und gemütlich. Toll. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber es ist nicht das, wie unser Dienst als Gemeinde aussehen sollte. Dass wir uns nur darauf konzentrieren. Auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite der Apostel oder auf der Seite der Korinther? Was ist dir wichtig? Aber was ist, wenn ich jetzt gemerkt habe, dass ich eben doch mehr auf der Seite der Korinther bin? Dass meine Ausrichtung eben nicht mehr auf Gott ist, sondern auf etwas anderes. Darum geht es im nächsten Abschnitt. Vers Verse 14 bis 21. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus diesem Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und getreues Kind ist in dem Herrn, dass er euch erinnere an meine Wege in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Es haben sich nun einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Paulus schreibt es nicht einfach nur, weil er den Leuten ein schlechtes Gewissen machen will. Darum geht's ihm nicht. Er will, dass sich was verändert. Und auch für uns ist das Ziel von diesem Text nicht, dass wir mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen. Das Ziel ist, dass wir erkennen, wenn wir erkannt haben, es muss sich was ändern, dass wir auch diese Veränderung wagen. Paulus ist so wichtig, weil er die Gemeinde liebt. Er hat sie gegründet. Er hat den Korinthern gezeigt, wie ein Leben mit Jesus aussieht. Paulus ist der geistliche Vater der Gemeinde in Korinth. Und deswegen ist ihm das auch so wichtig. Er sieht, dass Dinge falsch laufen und ihm ist das nicht egal. Er will die Gemeinde wieder auf den richtigen Weg zurückführen. Und das heißt zurück zu den Wurzeln. In Christus Jesus durch das Evangelium. In Vers 15. Evangelium, Euangelium, heißt es im Griechischen. Und übersetzt ist es die frohe Botschaft. Wenn ein Vater die Botschaft bekommen hat, dass er ein Kind bekommen hat, das war Euangelion zur damaligen Zeit. Wenn ein König die Botschaft von einer siegreichen Schlacht bekommen hat, das war Euangelion. Das ist nicht einfach nur eine gute Botschaft, eine gute Nachricht, sondern es ist die in diesem Moment die bestmögliche Botschaft überhaupt, die man sich nur vorstellen kann. Und das Evangelium, die allerbeste, die allerwichtigste Botschaft überhaupt, ist die von Jesus Christus. Wir Menschen, wir drehen uns nur um uns selbst. Wir sind verstrickt in unserem Problem, in unseren Fehlern. Und wir haben alleine keine Chance, da rauszukommen. Aber Gott gibt seinen Sohn. Er selbst wird Mensch. Er stirbt für uns und er steht wieder auf. Und damit bekommen wir einen Ausweg aus unserem Egoismus, aus unserer Schlechtheit, aus unseren Fehlern. Und wenn wir uns entscheiden, das anzunehmen, dann dürfen wir wissen, dass wir zu ihm gehören und dass wir für immer bei ihm sein werden. Und erst dadurch haben wir überhaupt die Möglichkeit, uns ganz auf ihn auszurichten. Und das wird unser ganzes Leben verändern. Das führt zu einem neuen Leben, wie wir es vorhin gehört haben, nicht gesungen haben. Und falls du dieses Angebot noch nicht angenommen hast, dann möchte ich dir sagen, es ist nicht einfach und es kostet auch was, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil diese Welt, dieser Schuppen ist eben nicht alles. Es gibt mehr. Und es ist nicht der Schlüssel zu einem einfachen oder zu einem angenehmen Leben, aber zu einem Leben, das mehr Erfüllung und mehr Möglichkeiten bietet, als wir uns jemals vorstellen können. Und falls du den ersten Schritt in dieses Leben gehen willst, dann kannst du nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen, zu einem der anderen Mitarbeiter, die heute vorne waren, zum Michael oder zum Dennis zum Beispiel. Oder wenn du zu Hause im Livestream bist, kannst du an die hier eingeblendete Adresse schreiben. Ja, und dann zeigen wir dir, wie das geht. Können wir dir da weiterhelfen? Paulus nimmt sich selbst als Beispiel. an meine Wege in Christus Jesus. Timotheus, das ist ein Mitarbeiter von Paulus, der sich um die Gemeinde kümmern soll, solange Paulus nicht da ist, der soll die Gemeinde an die Wege erinnern von Paulus. Und Wege, das meint im Griechischen nicht nur den physischen Weg, es meint auch die Art, wie ich mein Leben lebe, meinen Lebensstil. Mein ganzes Leben. Und wenn ich zu Jesus gehöre, dann verändert sich alles. Und in einer christlichen Gemeinde sollten doch eigentlich nur solche Leute sein. Aber das ist eben kein Selbstläufer. Wenn ich nicht aufpasse, dann verliere ich die eigentliche Hauptsache aus dem Fokus, wie wir am Beispiel der Korinther sehen können. Und das passiert eben nicht nur dem Einzelnen, das passiert auch ganzen Gemeinden. Und dafür ist die Gemeinde in Korinth eben auch ein Beispiel. Ein warnendes Beispiel für uns, 2000 Jahre später. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Vers 20. In so einer veränderten, in so einer nicht veränderten Gemeinde, wo menschliches im Zentrum geht, da geht es eben um den äußeren Schein. Da geht es um die Worte, wie wir in dem Vers lesen. Aber eigentlich passiert da nicht mehr viel. Aber es ist nicht zu spät, um was zu ändern, sich neu auszurichten. Und dann wird auch was passieren. Dann ist da die Kraft Gottes am Werk und es wird eine Gemeinde verändern. Die menschlichen Probleme, die Streitereien, die Befindlichkeiten, das heißt nicht, dass es ganz verschwindet, aber es tritt in den Hintergrund, denn was Gott wichtig ist, das tritt in den Vordergrund. Das war die Chance der Korinther und das ist auch unsere Chance, es ist immer wieder neu unsere Chance. Wofür schlägt dein Herz? Was steht im Zentrum deines Dienstes? Wofür schlägt das Herz unserer Gemeinde? Wollen wir die Maschine einfach nur am Laufen halten, egal um welchen Preis? Geht es uns nur darum, ein tolles Programm abzuliefern? Ist unser größtes Ziel, dass hinterher alle eine gute Zeit hatten? Dass die immer gleichen Leute in den immer gleichen Gruppen nach dem Gottesdienst zusammenstehen können und sagen, ach, war doch nett, wie immer, war schön. Dass wir schön kuschelig in unserer gemütlichen kleinen Komfortzone zusammensitzen unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Oder brennt unser Herz als Gemeinde, brennt das dein Herz in deinem Dienst dafür, wofür auch Gottes Herz brennt? Anderen Menschen von Jesus zu erzählen, die frohe Botschaft weiterzugeben, Menschen von außen in die Gemeinschaft mit ihm zu führen und sie darin zu begleiten. Ein Leben zu führen, an dem man von außen sieht, Christsein ist nicht nur ein Hobby und richtiges Christsein ist eh nur was für Profis, die dafür auch Geld bekommen. Es ist auch kein Zeitvertreib, es ist keine Versicherung, dass ich halt weiß, was nach dem Tod passiert. Es ist etwas, wodurch alle anderen Dinge in dieser Welt auf einmal in den Hintergrund rücken. Und wenn wir als Gemeinde merken, dass wir auf dem falschen Weg sind, wenn du merkst, dass du in deinem Dienst, wo auch immer das ist, das aus den Augen verloren hast. Wenn du merkst, ich tue Dinge für mich, ich tue Dinge für andere Menschen, aber ich tue es nicht für Gott. Dann dürfen wir umkehren, dann darfst du umkehren. Und wenn dir das wichtig geworden ist, dann mach das gleich heute Nachmittag. Schieb's nicht auf. Nimm dir Zeit, allein in der Stille, das muss auch nicht lange sein. Aber sprich mit Gott im Gebet und sag ihm, dass dir das leid tut. Und er wird dir vergeben, er tut nichts lieber. Und dann bitte ihn um seine Kraft. Um seine Kraft, dass du ihn in deinem Leben neu ins Zentrum rücken kannst. Du kannst es nicht alleine tun. Du sollst nicht nachher rausgehen und sagen, ich muss jetzt irgendwas ändern. Nein, Gott kann dein Herz verändern. Und du allein kannst es nicht. Aber du musst ihn darum bitten. Und ganz ehrlich, du wirst in deinem Leben, in deinem Dienst wahrscheinlich nicht nur einmal an diesen Punkt kommen. Ziemlich sicher nicht nur einmal an diesen Punkt kommen. Aber das ist egal. Du darfst immer wieder aufs Neue umkehren. Und es ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Der amerikanische Theologe John Piper hat es mal so gesagt. Es ist eine tragische Verschwendung, wenn sich Menschen von der Straße der Liebe und des Leidens abwenden. Alle Reichtümer der Herrlichkeit Gottes in Christus liegen auf dieser Straße. Die süßeste Gemeinschaft mit Christus ist dort zu finden. Alle Schätze der Zuversicht, alle Wonnen der Freude, die klarsten Blicke auf die Ewigkeit, die wunderbarste Kameradschaft, die demütigsten Empfindungen, die liebevollsten Taten vergebender Güte, die tiefsten Entdeckungen im Wort Gottes, die ernsthaftesten Gebete. Dies alles findet sich auf der Straße von Golgatha, die Jesus mit seinen Nachfolgern geht. Nimm dein Kreuz auf und folge Jesus. Auf dieser Straße und nur auf dieser ist das Leben Christus und der Tod Gewinn. Auf jeder anderen Straße wird das Leben vergeudet. Gott, Jesus, im Zentrum deines Lebens. Auf jeder anderen Straße wird dein Leben vergeudet. Amen. Ich bete noch mit uns. Du dürft sitzen bleiben. Vater, ich bitte dich um Vergebung für all die Momente, wo nicht du im Zentrum stehst, wo in meinem Leben, wo nicht du im Zentrum stehst, wo es ums Machen, ums Tun, um andere Dinge geht. Ich bitte dich um Vergebung dafür. Aber ich danke dir auch, dass wir dich immer wieder neu ins Zentrum stellen dürfen. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeit überhaupt geschenkt hast durch deinen Sohn. Dafür danke ich dir. Amen. Wir werden jetzt gleich noch einen Segen von Michael hören. Und danach spielt die Band einfach noch ein Instrumentalstück. Und du kannst die Zeit nutzen, wenn du über manche Sachen noch ein bisschen nachdenken willst. Ja, dann nutzt die Zeit. Du musst es nicht, aber tu es gerne.